Also wir werden in diesem Areal ungefähr 2000 Arbeitsplätze schaffen, denke ich. Also es gibt optimistischere Schätzungen dabei, aber das ist in etwa die Größenordnung, die da passiert. Und Köln selber hat ein Leuchtturmprojekt, wenn uns das gelingen sollte, dieses Thema Multilevel stärker noch zu positionieren und dieses Thema Nachhaltigkeit stärker zu positionieren, ist schon unsere Hoffnung, dass Köln als Investitionsstandort, speziell auch für den Kölner Norden, einen Leuchtturmcharakter entwickeln kann.
Herzlich willkommen zu ImTalk, eine neue Folge unseres Podcasts des Immobilienmanagers. Und ich darf diesmal begrüßen Peter Trapp. Er ist Geschäftsführer von Fusion Cologne, einer hundertprozentigen Tochter der Häfen- und Güterverkehr Köln AG. Hallo Peter, schön, dass du da bist.
Hallo, hi André, herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, herzlich gern. Ich glaube, wir reden ein bisschen über Strukturwandel. Das ist zumindest auch ein Thema, was mich beschäftigt. Denn du bist nicht nur jetzt dafür zuständig, den Hafen in Köln etwas zu überarbeiten, sondern warst das ja zuvor auch schon in Duisburg beim Duisport als CFO und bist quasi Profi für Hafensanierung und Repositionierung von Hafenanlagen. Deswegen schön, dass du da bist. Wir steigen immer wie immer ein mit den drei etwas ungewöhnlichen Fragen, um auch dich ein bisschen kennenzulernen. In den Urlaub, lieber eine Schiffsreise oder einen Roadtrip?
Ja, wahrscheinlich beides, solange es individuell ist und ja, irgendwo der Freiheitsdrang bedient wird. Also ich war jetzt zum Beispiel früher in Kroatien segeln. Eine ganz tolle Sache, eine schöne Verbindung mit der Natur. Aber sage ich mal, ein Autotrip durch die USA haben wir auch vor vielen Jahren gemacht. Also ich glaube, ich mag beides.
Du bist offensichtlich seefest, schließe ich daraus.
Ich versuche es auf jeden Fall, seefest zu sein. Ich glaube, so ab Windstärke 8 wird es unangenehm. Bis Windstärke 7 halte ich, glaube ich, aus. So.
Fusion Köln ist so ein Mammutprojekt, muss man ja sagen, im Kölner Norden. Wie trainierst du deine Kondition?
Ja, einmal bin ich mit meinem kleinen Border Collie viel unterwegs. Also Border Collie Mischling, der ist sehr, sehr lebhaft. Zweitens rudere ich ziemlich regelmäßig. Also wir wohnen in Essen am Walnhallsee. Und da ist eigentlich, ja, die Ruderstrecke ziemlich nahe dann.
Ist beim Rudern eigentlich nicht die Herausforderung? Man guckt ja immer nur zurück, man guckt nie nach vorne. Ist das beschäftigt einen das im Kopf? Mich würde das, glaube ich, kirre machen.
Das ist eines der vielen Probleme beim Rudern, dass man immer also rückwärts fährt und man jedem auch erklären muss, hierzu, ich muss mich immer so umdrehen und genau gucken, weil ich fahre ja rückwärts. Also die Bewegung selber, die ist, glaube ich, extrem, finde ich, ästhetisch, und Rudern ist eine ziemlich komplexe Sache, aber das Anstrengendste ist in der Tat dieses Rückwärtsfahren. Und ich beneide immer die Kanuten. Also mein Essen ist, glaube ich, Olympiastützpunkt auch für Kanu. Und dass die da wirklich das Glück haben, dass die geradeaus fahren.
Obwohl das immer sehr wackelig aussieht, muss man auch sagen.
Ja, das auch, aber Hauptsache, man sieht schon mal nach vorne.
Ja, das stimmt. Apropos Rudern, du warst bei den Olympischen Spielen in Paris, zumindest nicht nur in Paris, du warst auch an verschiedenen anderen Orten. Hauptsache alles, was sich um Olympia dreht. In welcher Sportart, vielleicht hast du es gerade auch schon beantwortet, aber in welcher Sportart würdest du denn gerne mal die Goldmedaille gewinnen?
Ja, also erstmal möchte ich die Lanze brechen für all diejenigen, die keine Goldmedaille gewonnen haben. Ich glaube, diese Ergebnisse, die sind ja immer so extrem nah. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel 500 Meter Kanu-Sprint anguckt, da geht es ja in Bruchteile von Sekunden, dann danach Gold, Silber, Bronze ist schon Wahnsinn zu unterscheiden. Aber selber würde ich natürlich Rudern nehmen, aber ich würde es vielleicht auch begründen, warum ich in Rudern gerne die Goldmedaille gewinnen würde. Ich glaube, da kommen so vier Dinge zusammen, die ich eigentlich ganz spannend finde. Weil wenn man nach einer Definition für Rudern sucht, sind das einmal, glaube ich, so das Thema Gleichgewicht. Also man sitzt ja quasi auf dem Boot, was da sehr wichtig ist. Man geht im günstigsten Fall eine Symbiose mit dem Wasser ein, dann braucht man einen Rhythmus in dieser ganzen Bewegung und letztendlich braucht man auch Ausdauer. Und ja, das denke ich, das sind so Sachen, die mir einfach sehr gut gefallen an diesem Sport. Und deswegen würde ich auf jeden Fall eben einer olympisches Gold anstreben.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Lieber im Achter oder im Einer? Ist es eine Teamleistung oder dann doch lieber alleine?
Ja, also ich bin auf jeden Fall einer Ruderer, weil ich also wenn man sehr früh morgens unterwegs ist, also jetzt im Sommer, wenn man dann um 6 Uhr aufs Wasser kann und dann der See wach wird und die Natur wach ist und man da alleine seine Runden dreht, das ist schon was wirklich sehr, sehr Schönes. Das gilt auch dann für abends. Also ich bin eigentlich nicht mal entweder sehr früh oder sehr spät rudert. Und da ist das eigentlich so, wobei also mein Favorit, aber wobei man sagen muss, im Achter zu rudern ist natürlich die Königsklasse. Und wenn man das dann auch nochmal so sich live ansehen kann oder im Fernsehen sieht, das ist schon beide schön, aber ich würde den Einer nehmen.
Wahrscheinlich ist es bei Fusion Cologne genau andersrum. Das ist wahrscheinlich eine Teamleistung, denn das ist ja ein Riesenareal, was ihr da umbaut im Kölner Norden. Und das ist auch genau das Thema. Industrieflächen stehen vor einem riesigen Wandel. Ihr macht es da mit einer ehemaligen, unter anderem Esso-Fläche, die ehemals Raffinerie war. Wie siehst du so die Zukunft von Hafenanlagen in Deutschland?
Also, wir haben, wenn wir zurückgucken, im Prinzip ein sehr großes Wachstum des Transportvolumens also in Deutschland insgesamt oder in Europa. Das ist eigentlich, das kann man synonym verwenden. Das heißt, es werden immer mehr Waren umgeschlagen, immer mehr Waren transportiert und alle gebrochenen Verkehre, also die, die halt eben den Hafen nutzen, sind eigentlich in Summe gar nicht gewachsen. Es ist ausschließlich die Straße gewachsen. Man hat nur so ein paar Prozent, ich rede jetzt so von 1,5% vielleicht, aber das ist ja kein Wachstum. Das heißt also, eigentlich ist das komplette Wachstum im Transportwesen über Punktverkehre mit LKWs abgewickelt worden. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie sieht das in Zukunft aus? Und die Häfen selber, ich glaube, wenn wir die Bereitschaft haben, da rein zu investieren als Gesellschaft, sind der Schlüssel, einfach die Energiewende zu schaffen und auch zu sagen, dass wir Transportketten nachhaltiger gestalten. Und ich finde, wenn man sich jetzt zum Beispiel anguckt, dass der Transport wahrscheinlich so ungefähr ein Drittel unserer CO2-Emissionen ausmacht, ist das eigentlich ein großer Topf, wo man angreifen kann und sagen kann, okay, was brauchen wir, um den Grundverkehr zu stärken? Und dann sind wir halt eben genau bei den Umschlagseinrichtungen eines Hafens. Und die Häfen selber, wenn man sie sich anschaut, glaube ich, sind alles Orte, in die man noch viel Geld investieren kann und sollte. Und deswegen bin ich eigentlich, wenn man diese Bereitschaft mitbringt, sehr optimistisch, was Hafenstandorte angeht. Und das gilt für Binnenhäfen, aber auch für Seehäfen, also in gleicher Art und Weise.
Vielleicht kannst du unsere Zuhörer kurz abholen. Was macht ihr mit Fusion Köln? Um welches Gelände geht es für die Köln vielleicht nicht genau kennen und was habt ihr da vor?
Viele Leute kennen ja wahrscheinlich die Leverkusener Brücke und die Diskussion um die Leverkusener Brücke, die jetzt ja neu gebaut ist, der erste Teil. Und wenn man dort dann direkt rausfährt, man fährt Leverkusener Brücke raus, da gibt es ein großes Areal, wo nach dem Krieg ein Raffineriegelände oder eine Raffinerie auf dem Gelände errichtet wurde. Und das hatte damals ungefähr eine Größe von 1,2 Millionen Quadratmeter, dieses Areal. Und die Raffinerie wurde schon in den, glaube ich, 70er Jahren zurückgebaut und in Teilen zurückgebaut. Da sind noch andere Anlagen und Teile übrig geblieben. Aber der Rückbau auf diesem Raffineriegelände begann halt eben vor 4,5 Jahrzehnten. Und da sind immer mal Flächen verkauft worden an den einen oder anderen. Und die HGK selber hat heute 34 Hektar in ihrem Besitz, die sie erworben hat. Und wir sind in Verhandlungen, weitere Flächen zu erwerben. Wir bereiten diese Flächen auf. Was das alles bedeutet mit der Aufbereitung, komme ich nochmal dazu. Und wir entwickeln die, indem wir dort halt eben Kunden ansiedeln, die was mit Hafenumschlag zu tun haben, die was mit Produktion, die was mit Logistik zu tun haben. Und das ist die Aufgabenstellung. All dieses belastetes Brownfield seit Jahrzehnten nicht mehr angepackt, wiederzubeleben und dann einer Nutzung wieder zuzuführen. In einer sehr modernen Interpretation.
Wie kam es zum Engagement überhaupt der HGK? Weil das Gelände steht ja schon seit 1985 quasi brach und das sind jetzt immerhin fast 40 Jahre.
Ich selber kann es auch den ganzen Zeitraum nicht ganz überblicken, aber es gab ja ein sehr starkes Wachstum im Containerbereich. Und die HGK hat dann vor über 10 Jahren gesagt, okay, wir entwickeln ein bimodales Containerterminal dort im Kölner Norden. Das heißt also eines ohne direkten Wasseranschluss. Dann hat dann die erste Fläche gekauft dort, um dieses Containerterminal ganz in der Nähe des Nila Hafens in Köln zu kaufen. Und dann hat sich eigentlich daraus die Anschlussfrage ergeben, ja, da gibt es irgendwelche Flächen im direkten Umfeld. Warum kaufen wir diese Flächen nicht und machen sie zum Hafenareal und entwickeln dort etwas Neues drauf? Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Ursprung dieses Gedanken.
ich bin gleich noch auf die speziellen Herausforderungen. Jetzt hat Henriette Reker, die Kölner Oberbürgermeisterin, mal gesagt, das sei ein bodenständiger Ansatz, der dort verfolgt wird. Was genau heißt das?
Ja, das weiß ich auch nicht so ganz genau, was sie damit meinte mit diesem Thema bodenständigen Ansatz. Aber ich glaube, aus Stadtentwicklungssicht sind es keine neuen Kranhäuser oder kein neues Wohn- und Büroquartier, sondern es geht um Industrie, es geht um Gewerbe, es geht um Logistik, es geht um Hafen. Und das ist natürlich etwas anderes. Also wir wollen ein Quartier mit Aufenthaltscharakter und Aufenthaltswert und auch einigen anderen Aspekten schaffen, aber es ist der Kölner Norden, das ist ein sehr großes Industrieareal und wir haben hier einige sehr große Wettbewerbsvorteile, die es eben auch nur so in Köln gibt und deswegen, glaube ich, ist der grundsätzliche Ansatz, nicht Glaspaläste zu schaffen, sondern Orte, wo produziert und Waren umgeschlagen werden, schon sehr bodenständig.
Was ist das Besondere? Jetzt habt ihr schon eine Ansiedlung vorgenommen, die ja auch schon ganz besonders ist, muss man sagen.
Diese Fläche selber, die sag ich mal, es gibt ja viele Gründe, warum die brach gelegen hat. Was aber heute so ist, wir haben eine GI-Fläche dort. Das heißt also, es ist einer der ganz wenigen Flächen, die auch industriell genutzt werden dürfen, die es in Köln, aber wahrscheinlich auch frei verfügbar in Deutschland gibt. Wir haben ja meiner Meinung nach einen großen Mangel an GI-Flächen, speziell wenn sie natürlich logistisch in einem Hafenareal liegen, direkt an der A1, an der A3. Und wir haben natürlich Pipeline-Infrastruktur da drumherum. Die sind auch in direkter Nähe zu einer Müllverbrennungsanlage, wo wir die Abwärme der Abwärme nutzen, um dieses Areal dann auch zu beheizen. Und das sind halt eben so einige Dinge, die es so an anderer Stelle nicht gibt. Und das war auch jetzt die Mühe wert, dieses Brownfield dann zu entwickeln.
Heißt, ihr sucht offenbar internationale Investoren auch? Oder auf was für eine Suche seid ihr? Weil mit Fusion Cologne, das impliziert ja quasi schon, dass ihr euch einen internationalen Markt damit irgendwie öffnen wollt und nicht nur die nächsten Amazon-Kisten da irgendwie hinstellen wollt.
Wir selber haben hier erstmal eine Grundkonzeption, dass wir sagen, dass wir ein nachhaltiges Logistik- und Industriequartier schaffen wollen. Das heißt also nachhaltig dahingehend, dass wir sagen, wir haben eine höhere Flächenausnutzung als in anderen Gebieten. Das heißt, wir stapeln die Sachen. Also das erste Projekt, das du angesprochen hast, ist ja mit unserem Kunden Thielemann. Das ist das erste Projekt, das ist eine Multilevel-Immobilie. Und dann gibt es auf der zweiten Parzelle bei uns, entwickeln wir zusammen mit Thielemann die zweite Multilevel-Immobilie. Wir haben dann auch Vorgaben, dass wir sagen, wir wollen so viele Arbeitsplätze schaffen. Wir sind DGNB Gold zertifiziert und wir haben 40% Fassadenbegrünung. Und ich glaube, dass auch mit diesem Energiekonzept, das ich vorhin genannt habe, GI-Fläche, dann die Verkehrsanbindung, dass da was ganz Herausragendes besteht. Und dieses Thema Multilevel ist ja interessanterweise noch so ein bisschen Neuland für Europa. Wir haben ja das Mach 2 in Hamburg, die dort, wo Multilevel entstanden ist. Das sind auf jeden Fall diejenigen, die es nun jetzt wirklich auch umgesetzt haben, sehr früh, auch ein tolles Projekt. Jetzt gibt es in Venlo eine weitere Multilevel-Immobilie von DSV, glaube ich. Und jetzt haben wir in Köln dann die erste und bald auch die zweite. Und dann ist natürlich die Frage, wer sind diese Investoren, wo suchen wir eigentlich? Erstmal haben wir uns dieses Thema Multilevel natürlich auch zur Aufgabe gemacht, dass wir zumindest in 1, 2, vielleicht aber auch in 3 Baufeldern Multilevel realisieren, wenn wir sagen, es ist für den urbanen Raum Köln ein mögliches Produkt. Es ist komplizierter, hat spezielle Anforderungen. Deswegen haben wir gesagt, wollen wir das probieren. Und sag ich mal, wir selber sind im Moment dabei für die Parzelle 3, wir haben die dritte Parzelle, mit einem internationalen Investor zu verhandeln. Also wir machen sowohl national als auch international. Aber dieses Thema Mehrstöckigkeit haben wir uns bei den handelnden Akteuren angeguckt, aber auch zum Beispiel im asiatischen Bereich. Also in Japan ist das gang und gäbe, dass die doppelstöckig und dreistöckig arbeiten. Und in absoluten Top-Metropolen in Asien geht sogar bis 10-stöckig. Da werden wir in Deutschland nicht hinkommen, aber auf jeden Fall ist es so, dass die einfache Big Box entlang der Autobahn aus meiner Sicht ausgedehnt hat. Und es werden die Immobilien sein, die trimodal angeschlossen sind, die Nachhaltigkeitsaspekte wie zum Beispiel auch umfangreiche Fassadenbegrünungen einfach auch der Umwelt und den Menschen bieten. Und da kommt zusätzlich dann nochmal das bessere Ausnutzen von dieser Doppelstöckigkeit. Und wenn wir einfach einen niedrigeren Flächenverbrauch in Deutschland dann haben.
Was spricht wirtschaftlich besonders für den Standort? Ich kenne ihn so ein bisschen, weil man fährt da, das Nieler Ei ist, glaube ich, da in der Nähe. Das ist eine gute Einfahrstraße, um nach Köln reinzukommen, wenn man quasi von der neu gebauten Leverkusener Brücke über den Rhein fährt, nächste Ausfahrt runter und dann ist man quasi schon mittendrin.
Eigentlich sind es zwei oder drei wesentlichen Aspekte, dass wir einmal herausragend gute Verkehrsanbindungen haben, dass wir dann natürlich in einem Bereich von GI-Gebiet sind und dass wir im Ballungsraum Köln sind. Also es gibt viele unserer Investoren und Kunden sagen, also wir wollen nach Köln, wir wollen in Köln investieren. Und man hier natürlich, wenn man jetzt Geld investiert, sagt, okay, die Zeiten sind schwierig in der Immobilienbranche, dass halt eben sehr gute Standorte, wo Köln dazugehört, einfach dann auch nochmal bei den Investoren einfacher zu vermitteln sind als vielleicht etwas schlechtere Standorte. Und das spricht, sag ich mal, aus Investorensicht, aber auch aus logistischer Sicht eigentlich für diesen Standort. Und plus diese Abwärme, die wir nutzen, plus dass das ganze Thema natürlich sehr ESG-konform ist, da ist eigentlich so ein Konzept entstanden, sehr früh, das heute am Markt sehr gut positionierbar ist.
Und durch die Ford-Werke ist das ganze Gelände eigentlich auch ganz gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden. Die Leute, die dort arbeiten, die müssen ja auch irgendwie dahin.
Ja, also wir arbeiten gerade intensiv daran, dass die Busse dann auch durch dieses Quartier fahren. Das werden die auch tun. Die S-Bahn ist auch nicht so ganz weit weg, aber es ist ein langer Weg, Busse umzuleiten durch ein Quartier. Das ist so, sag ich mal, das ist irgendwo so ein Verfahren. Also ich würde sagen, bis sie tatsächlich fahren, hat das 5 Jahre gedauert. Das ist definitiv zu lange für sowas, doch relativ Einfaches. Aber das Areal wird angeschlossen sein. Wir haben von Beginn an dran gearbeitet und deswegen werden die Busse fahren schon zu dem Zeitpunkt, dass es dort dann richtig losgeht.
Ist aber wichtig, ein reines Industrieareal. Ihr plant nicht irgendwie noch Wohnformen, Workspaces oder irgendwie sowas in der Art?
Also wir werden einen Anteil haben an Büro, an Laboren und dann Produktion und Logistik. Also wir werden keine Wohnform dort realisieren, auch nicht realisieren können. Ist ja immer, also sage ich mal, wir sind ja in Deutschland sehr arbeitsteilig. Es gibt Wohngebiete, es gibt GI-Gebiete, es gibt Gewerbegebiete, es gibt irgendwelche Hafen-Sondergebiete. Das ist ja nicht sehr nah beisammen und ich glaube, es würde auch sehr schwer werden, Wohnen auf einem GI-Gelände zu platzieren. Aber es gibt auch andere Schwierigkeiten. Der Kölner Norden selber hat ja dann auch, sage ich mal, sehr viel Industrie, Chemieindustrie drumherum. Das ist, glaube ich, alles, was man im Bereich Wohnen ansiedelt, auch immer sehr kompliziert. Es geht alles, wenn man es will, glaube ich. Auch, aber das ist nicht unsere Hauptintention. Also wir werden das so machen, wie ich gesagt habe. Das ist so im Moment, oder das ist unsere Konzeption.
Wie ist so eure Roadmap? Wann glaubst du, fährt man quasi da durch blühende Landschaften und man sagt, man ist fertig?
Ja, vielleicht, wenn man einfach noch mal ein bisschen zurückguckt, warum lag eigentlich diese Fläche so lang? Und dann komme ich noch mal zu dieser Frage der Roadmap zurück. Also als wir diese Fläche dann erworben haben, war das eine sehr unattraktive Fläche, weil einmal, es gibt eine chemische Vornutzung daraus und es ist sehr lange nichts passiert. Das heißt also, die Natur hat sich ausgebreitet, die Menschen drumherum haben gesagt, okay, das ist eigentlich ganz schön, so wie wir das heute haben. Es ist im Zweiten Weltkrieg bombardiert worden, dieses Areal. Es gibt Denkmalschutzthemen darauf. Es gibt unterirdische Kanalrohre, es gibt Pipelines, die da unten liegen. Also eigentlich gibt es alles, was einen nur daran hindert. Und dann war das Gelände nicht auf dem richtigen Niveau. Es musste also noch extremst aufbereitet werden. Das sind sehr, sehr viele Dinge, die sehr schnell ins Geld gehen können. Und da muss man auch umfangreiche Risiken übernehmen. Also ich sag mal so, wir haben zum Beispiel 15 Kilo Flakmunition stattgefunden. Wir hatten 85 Bombenverdachtsfälle dabei und vieles andere. Aber es war nie so, dass man gesagt hat, okay, wir schaffen das nicht. Das war alles handelbar. Und wir haben eigentlich auch immer, oder wir haben immer eine Lösung gefunden. Deswegen haben wir uns natürlich sehr lange damit beschäftigt, jetzt dahin zu kommen, dass wir heute eine baureife Gemachtfläche haben. Und wir selber hoffen, wir haben mit Thielemann ist der erste Bauantrag eingereicht worden auf diesem südlichen Areal, das ist jetzt eine optimistische Schätzung und Hoffnung, dass wir im November anfangen zu bauen mit der ersten Multilevel-Immobilie, dass wir dann Mitte nächsten Jahres mit der zweiten Immobilie, also ein halbes Jahr später, anfangen werden zu bauen. Und wenn die Vermarktungsgespräche für die dritte Parzelle dann jetzt positiv ausgehen sollten, dass wir dann irgendwo Ende nächsten Jahres mit der dritten Multilevel-Immobilie anfangen werden und wir selber kaufen ja noch weitere Flächen im Kölner Norden, also direkt angrenzend dort an. Haben wir auch immer kommuniziert, dass wir am Ende so ein Areal von 550.000 Quadratmetern an verfügbarer Fläche, dass wir die dann entwickeln. Das wird dann ungefähr 2 Jahre dauern, so dass wir dann 3 Jahre brauchen, bis dort die einzelnen Baufelder dann angefangen, dass man dort anfängt zu bauen. Also das ist so die Roadmap für dieses Projekt Fusion.
Wo siehst du die größten Chancen für den Standort Köln oder für die Stadt Köln ja auch? Weil das ganze Areal ist ja, ich bin da regelmäßig Fahrrad durchgefahren. Man fährt dann an den Fortwerken vorbei, Richtung Norden, nach Dormagen raus, kann man super mit dem Fahrrad fahren. Wo siehst du für das ganze Areal, was ja schon relativ alt ist, die Chance für das nächste Jahrhundert, muss man ja sagen, für die Stadt Köln?
Also wir werden in diesem Areal ungefähr 2000 Arbeitsplätze schaffen, denke ich. Also es gibt optimistischere Schätzungen dabei, aber das ist in etwa die Größenordnung, die da passiert. Und dann stelle ich mir heute vor, ich habe Flächen, die als Raffinerieflächen gedient haben, die, glaube ich, keinen extrem hohen ökologischen Wert haben. Und dann entstehen Gebäude, wo zum Beispiel tatsächlich 40% Fassaden begrünt werden und viele andere Dinge, die wir da machen und die Gebäude selber CO2-neutral sind, auch weil sie zum Beispiel die Abwärme der Abwärme benutzen, dass da viel Lebensraum für Tiere geschaffen wird, dass da Aufenthaltscharakter entsteht im Kölner Norden, was auch notwendig ist aus meiner Sicht. Es werden Straßen auch neu gemacht. Der öffentliche Nahverkehr wird einfach dann auch nochmal anders gelegt. Und Köln selber hat ein Leuchtturmprojekt, wenn uns das gelingen sollte, dieses Thema Multilevel stärker noch zu positionieren, dieses Thema Nachhaltigkeit stärker zu positionieren. Ist schon unsere Hoffnung, dass Köln als Investitionsstandort, speziell auch für den Kölner Norden, einen Leuchtturmcharakter entwickeln kann. Zumindest mal in der Region, vielleicht auch darüber hinaus. Und ich glaube, wenn man sich den Kölner Norden anguckt, da ist sehr, sehr viel Potenzial, aber auch sehr viel, das gemacht werden muss. Ich glaube, das muss so ein Anstoß einfach sein, auch die Leute davon zu überzeugen, dass die Straßen instand gesetzt werden müssen, die wir dort haben und vieles andere. Und wenn Flächen frei werden dort oben, dass wir auch immer Interesse haben, uns auch mit anderen Flächen, die im Umfeld sind, zu beschäftigen. Ich glaube, das ist schon die Perspektive, die dieses Projekt einfach auch eröffnet.
Hast du gerade schon erwähnt, die Thielemann-Gruppe ist so der erste Investor, der sich dort quasi breit machen wird und so ein Multilevel-Logistik-Hub quasi dort bauen wird, wo, glaube ich, Makita-Geräte vertrieben werden sollen, was ich sehr gut finde, weil ich mag Makita. Ich habe gerade ein Haus gebaut, ich brauchte dringend eine Bohrmaschine, ich habe natürlich zu Makita gegriffen. Ja. Was waren so eure ersten Erfahrungen? Kamen die mit der Idee des Multilevel auf euch zu? War das eine grundlegende Voraussetzung von euch? Oder wie kam so dieses ist ja für die auch quasi das erste Mal in so ein neues Projekt und in so eine neue Gegend zu gehen. Was waren so die Erfahrungen, die ihr im Gespräch hattet?
Also erstmal ist dieser Standort für das Geschäft von Makita wirklich sehr, 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 sehr gut, weil also die Waren kommen über die Seehäfen rein, dann kommen die hier Nil in das Container-Terminal, dann werden die mit dem E-LKW dort hochgefahren, die Dinge werden entmontiert und werden dann in das 500 Meter entfernte DHL-Verteilzentrum gefahren und von dort eben in die Privathaushalte geschickt. Das heißt also, dieser Standort bringt etwas mit, weil er halt hier reinliegt, weil er hier ein Containerterminal hat, weil er das DHL-Verteilzentrum hat, was für einen asiatischen Konzern, der B2C-Geschäft machen möchte, ein super Standort ist. Und das war natürlich erstmal die Standortfrage, weil neben den Baukosten und den Kosten für das Grundstück, die sind natürlich höher, aber dagegen laufen eben genau diese Vorteile für dieses Geschäft von Makita. Und dann wird dort von Köln aus der gesamte Onlinehandel für die Dachregion abgewickelt. Also das ist ja schon mal was. Das heißt also, wenn du dein Gerät online bestellt hast, hast du das online bestellt?
Das habe ich online bestellt, ja.
Ja, dann wird das in Zukunft, also kommt das dann über Köln, wenn es fertig ist. Ne? Und ich muss sagen, wir haben dann mit Navi Thielemann sehr lange immer wieder über dieses Thema Multilevel gesprochen. Und ich musste schon eine gewisse Überzeugungsarbeit leisten im Laufe des Prozesses. Aber irgendwann hat er als sehr erfolgreicher Unternehmer irgendwo gesagt, okay, es ist eigentlich auch geil, bei so einem Projekt dabei zu sein und zu sagen, okay, wir sind in Deutschland dann irgendwo diejenigen, die sich einfach trauen, Multilevel zu bauen. Der Standort hat die und die und die Vorteile. Und dann hat er als Unternehmer gesagt, okay, das machen wir. Also es war keine Frage, die alleine von Excel-Tabellen entschieden wurde, sondern die steht in einem größeren Kontext über die gesamten Wirtschaftlichkeiten, die so ein Projekt mitbringen muss. Und das war natürlich dann mit dem Navi Thielemann eine besonders gute Konstellation. Das läuft alles sehr, sehr freundschaftlich und harmonisch. Auch das ganze Thema jetzt Bauernpark, auch viele Grundstücksfragen, die wir da noch klären, sind auch Erschließungsfragen. Sehr extrem komplex, das ganze Thema. Und daher ist das so, glaube ich, ein sehr gutes Miteinander. Und wir haben ein Gestaltungshandbuch für unseren Park, der auch Bestandteil des Erbbaurechtsvertrages mit uns ist. Und da sind viele Sachen einfach auch geregelt, wo die Investoren gewisse Vorschläge, an manchen Stellen Vorgaben bekommen, wie sie zu bauen haben, wo das eine oder andere anzusiedeln ist, dass dann am Ende ein attraktives Gesamtgebilde dabei rauskommt.
Was sind die Vorbehalte gegenüber Multilevel? Also was kam Herr Thielemann um die Ecke und sagte, okay, vielleicht doch nicht?
Selber ist es ja so, dass wir heute, wenn wir eine Autobahn zum Beispiel entlangfahren, sehen wir überall die Big Boxen stehen. Und das ist halt eben einfach quadratisch praktisch gut. Und das ist von der Bauindustrie mehr oder weniger mittlerweile standardisiert aus Betonfertigteilen. Da ist eigentlich eine hohe Investitionssicherheit dabei. Man hat relativ niedrige Lasten, die einfach in den Grund und Boden reingehen. Und man kann das sehr schnell, sag ich mal, innerhalb von einem Jahr bauen. Und man hat irgendwo Baukosten von, ich sag jetzt mal, 600-700 Euro den Quadratmeter. Und im Bereich, wenn du jetzt in Multilevel reingehst, wir sind außerhalb des Standards, der sich in Europa noch nicht ausgebildet hat. Wir sind in der Gründung bei bis zu 12-fachen Lasten zu einer Standardimmobilie, weil eben da oben die LKWs dann auch drauf fahren müssen. Die Bauzeit sind 1,5 Jahre und dann muss es schon gut laufen. Wollen wir mal gucken, wie lange wir dann dort tatsächlich dann brauchen für unsere Projekte. Und die Baukosten bewegen sich irgendwo bei 1200 Euro den Quadratmeter. Da muss viel zusammenkommen einfach, dass Leute sagen, okay, also wir wollen das auch nochmal. Aber wir sind ja keine Pioniere, sondern andere haben es auch schon gemacht. Aber das sind die Diskussionen. Und gerade auch das ganze Thema, unsere Normen in Deutschland sind ein großes Thema. Also wenn wir in Deutschland bauen und wir vergleichen das zum Beispiel, die Immobilie wird in Holland gebaut, wir sind 20% teurer, einfach durch all unsere Normen. Da fahre ich mit dem Auto durch Holland, sage ich, okay, das sieht alles attraktiver aus als bei uns, die Gewerbegebiete. Die bauen auch noch schneller und das Ganze ist 20% billiger und zusammengebrochen und abgebrannt ist auch nichts. Ja. Aber das bewegt keinen in Deutschland. Und aber da kann ich nur immer wieder zu allen Beteiligten, also bei allen Beteiligten dafür werben, dass man sagt, es sollte uns doch bewegen. Das fängt beim Bodengutachter an, bei dem, der den Boden einbaut. Das geht weiter zur Feuerwehr, das geht zum Statiker, das geht zum Elektriker. Das sind so viele Fragen, die sich verändern, wenn man auf Multilevel geht, die da Neuland sind. Und da müssen einfach alle mitspielen. Und es ist immer auch ein Stück Risiko, dass man dann eingeht, wenn man sagt, okay, ich weiche von der Norm ab, mache jetzt eine Vorgabe, das und das muss jetzt so und so gemacht werden und trifft das zu, trifft das nicht zu und dann kann dann eben schnell auch eine Unwirtschaftlichkeit passieren oder eben nicht. Und diese Frage müssen wir uns stellen, dass wir sagen, okay, warum geht das offensichtlich zum Beispiel in Holland 20% billiger?
Ist denn das Commitment, was Thielemann da ausgesprochen hat, sorgt das dafür, dass auch andere jetzt mal angeklopft haben und gesagt haben, Mensch, das ist auch für mich durchaus interessant?
Ja, also das ist auf jeden Fall, dass sich andere Häfen zum Beispiel auch mit der Thematik auseinandersetzen, ob an ihrem Hafenstandort so etwas prinzipiell möglich ist. Aber wir werden eigentlich sehr intensiv darauf angesprochen, auf dieses Thema Multilevel. Das ist ja auch bald nochmal die Transport und Logistik. Das war schon auf der letzten Transport und Logistik eigentlich so grundsätzlich Thema, als so ganz zart durchgeblitzt hat, dass wir sowas bei uns vorhaben. Jetzt haben wir natürlich die Beweisführung dabei. Und ich glaube, wenn es jetzt nicht mein eigenes Projekt wäre, würde ich wahrscheinlich ein bisschen mehr dafür schwärmen. Aber wenn es gut läuft, können wir hier in Köln durchaus ein positives Standortsignal geben. Weil auch alle Beteiligten wollen, dass von allen auch massiv unterstützt wird, die damit zu tun haben, auch in der Verwaltung. Also von daher, gucken wir mal.
Du hast vorhin auch schon erwähnt, ihr wollt weiter im Norden Richtung Autobahn, gibt es ja noch eine Erweiterungsfläche, wo, wenn man bei Google Earth guckt, sieht man jede Menge Raffinerieanlagen. Was sind so die größten Herausforderungen beim Rückbau von solchen Anlagen?
Das eine ist das Technische, also sag ich mal, wie geht man technisch bei sowas vor? Aber es fängt eine Stufe vorher an in der Bewertung, was muss ich denn alles machen? Dass man also sagt, okay, ich hänge ein Preisschild an diese Thematik dran. Und das können nicht viele. Also zu sagen, okay, ich traue mir erstens zu, so etwas federführend abzureißen und die Flächen zu sanieren und zur Verfügung zu stellen. Ich gehe ins wirtschaftliche Risiko und ich sehe nicht nur überall Gefahren, sondern auch Chancen. Wenn man das normal, man holt sich dann irgendein Beratungshaus und die schickt man über so ein Areal, dann schmeißen die alle die Hände über den Kopf zusammen und laufen weg. Und ich behaupte, in Deutschland gibt es sehr, sehr wenige, die überhaupt diese Expertise haben. Ich arbeite mit jemandem zusammen, der ist jetzt mittlerweile über 70, der das schon ein paar Mal gemacht hat. Und ohne eine Person wie ihn wird sowas nie gehen. Weil ansonsten wird das ganz schnell in eine Unwirtschaftlichkeit geraten. Und im Prinzip ist es so, wenn man jetzt, hat es ja nach der Technik gefragt, also die Raffineriegelände haben einen großen Vorteil zu anderen Geländen, wie zum Beispiel Hüttengeländen. Die sind sehr gut überwacht. Man muss eigentlich sehr regelmäßig Berichte über den Zustand der Gelände machen und auch Untersuchungen durchführen. Dass also Chemiegelände per se gar nicht so das ganz große Problem sind. Also alles ab irgendwo, sage ich mal, der 80er Jahre. Vorher war es sicherlich ein bisschen krasser. Und von daher weiß man, auf was man stößt. Und es gibt halt eben dann die Notwendigkeit, alles, was oberirdisch ist, abzureißen. Das ist meistens das Unkritischste dabei. Die ganzen Flüssigkeiten und so weiter sind ja dann weg. Und dann ist man halt eben im Boden buddeln. Und da kannst du, wenn du im Boden Belastungen findest, muss man sehr eng mit den Genehmigungsbehörden zusammenarbeiten. Man findet eigentlich immer eine Lösung. Sehr selten muss das Material weggefahren werden und verbrannt werden. Das ist die teuerste aller Varianten. Häufig verbleibt es dann auf dem Gelände, wenn es schwach belastet ist und wird dann halt eben irgendwo versiegelt, dass kein Wasser oder keine Belastung ins Grundwasser eintreten. Aber Chemieflächen sind nie eine akute Bedrohung oder überhaupt noch eine Bedrohung in Deutschland, weil das ist wirklich sehr gut überwacht. Von daher ist das ein kontrollierbares und steuerbares Risiko, das man da eingeht.
Jetzt macht ihr das schon einige Jahre. Was sind so eure generellen Lessons learned? Wo habt ihr gemerkt, ihr seid mit einer gewissen Erwartungshaltung an das Projekt rangegangen, aber musstet immer wieder neu justieren? Was kann man so mitnehmen als Erfahrungswerte?
Also es gibt sicherlich von Stadt zu Stadt und Region zu Region große Unterschiede. Also man kann dadurch, du hattest ja vorher gesagt, ich komme aus Duisburg und bin jetzt in Köln, da sind schon sehr große Unterschiede in der Behandlung. Das ist nicht unwesentlich dabei. Das ist das eine. Das zweite, dass eine enge Abstimmung und ein gutes Verhältnis mit den Behörden sehr, sehr wichtig ist. Und ich glaube auch, Lessons learned ist, dass die aus über 20 Jahren Erfahrung, dass die Behörden das in aller Regel, oder ich habe eigentlich nie was anderes gesehen, sehr positiv auch dann begleiten solche Projekte, weil halt eben aus industriell stark genutzten Arealen was Besseres am Ende wird. Und ist das eigentlich, glaube ich, eine sehr, sehr gute Sache. Dann ist das ganze Thema Bodenaufbereitung. Das ist ein spezieller Markt, alles, was mit Böden zu tun hat. Aber auch das Thema von Abriss ist ein sehr spezieller Markt, wo man gutes Know-how an Bord braucht, um da, sag ich mal, einen fairen Marktpreis zu zahlen. Also wenn du jetzt hingehst und sagst, okay, du gehst zum Abbruchunternehmen oder du kaufst jetzt privat ein Raffineriegelände und sagst, okay, dann rufst 5 Abbruchunternehmen an, mach mal einen Preis, wird es schwer. Also, dass du, sag ich mal, einen Preis bekommst, der akzeptabel ist. Also man braucht da ein gewisses Branchen-Know-how, vor allem was diese Teile angeht. Und ich glaube, was extrem wichtig ist bei Lessons Learned, man muss wissen, was man am Ende da will. An welcher Stelle soll was hin und was ist die Endkonfiguration? Und dann geht es bei diesem Thema auch um antizipatives Stakeholder-Management, dass man sagt, okay, wen betrifft dieses Projekt eigentlich, zu welcher Projektphase? Und manche Stakeholder muss man heute schon bedenken, die noch gar nicht wissen, dass sie irgendwann betroffen sein werden von dem Projekt. Und ich glaube, das ist sehr wichtig. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass, wenn so eine Brownfield-Entwicklung ansteht, günstigste ist, die eine Nutzung endet und die andere beginnt sofort. Wenn da Phasen dazwischen sind, wo nichts passiert, verkompliziert solche Entwicklungen sehr.
Jetzt ächzt die Immobilienbranche sehr stark unter diesem Genehmigungsverfahren. Das dauert alles Ewigkeiten. Wie unterstützt ihr quasi oder wie könnt ihr die Branche dabei unterstützen, dass, wenn jemand Lust hat, dort was zu machen, dass es auch vielleicht ein bisschen schneller geht?
Ja, also wir selber haben ja, weil wir öffentliches Unternehmen, sehr gute Kontakte zu der Stadtverwaltung und zu den Genehmigungsbehörden, aber eben zum Beispiel auch der Feuerwehr. Um Beispiel zu nennen, außerhalb der direkten Genehmigungsbehörden. Wir sind dann, um bei Thielemann bleiben zu dürfen, eine Sekunde, wir sind dann mit der Geschäftsführung von Thielemann und allen Beteiligten zu einer großen Ämterbesprechung gegangen. Und da saßen dann alle beteiligten Ämter am Tisch. Das war eine große Runde mit irgendwie 25 Leuten und denen allen wurde das Projekt vorgestellt und jedes Amt selber wusste auf jeden Fall, worum es geht. Es wurden dann auch Fragen vorbereitet von uns und von Thielemann, die wir dann besprochen haben, die im Vorfeld wichtig waren. Und so erhoffen wir uns eigentlich durch sehr engen Kontakt den Behörden, den wir herstellen können, dass wir die Genehmigungsphase für so ein Projekt eben von einem Jahr reduziert bekommen. Also im günstigsten Fall auf ein halbes Jahr.
Wie nimmt ihr den Bürger mit? Spielt der eine Rolle? Gibt es Bürgergeschichten, Kontakte zur Bevölkerung?
Ja, wir waren zum Beispiel mit dem Projekt in der Bürgervertretung von Merkenich. Die hatten uns dann zur Bürgerversammlung eingeladen. Die hatten 3 Projekte, die um ihren Standort herum auch 3, sag ich mal, Bauprojekte derzeit haben. Und wir waren eins davon und da haben wir dieses Projekt dargestellt, aber wir gehen auch in die Fraktionen der einzelnen Parteien, in den einzelnen Stadtteilen, aber wir gehen auch zu ziemlich jedes städtische Gremium und berichten auch in der Presse darüber, wenn da was passiert und das ist nicht unwesentlich dabei. Wir haben aber auch ein bisschen Glück, dieses Areal ist jetzt nicht direkt umgeben von, sag ich mal, einer Wohnbebauung. Ich sage mal so, wenn man sich jetzt zum Beispiel Merkenich anguckt, mir war das als Nicht-Kölner gar nicht so bewusst. Dieser Stadtteil ist ja dann auch wirklich umzingelt. Ja. Und wenn die Leute, die dort wohnen, Geldautomaten brauchen, dann ist das für die wirklich ein richtig langes Ding, um dahin zu kommen.
Wenn du jetzt zwei Wünsche frei hättest, zum einen an die Immobilienbranche, zum anderen vielleicht an die Stadt oder an die Gemeinde oder auch an die Politik, was wären das für Wünsche?
Ich glaube, das gilt erstmal ganz allgemein, dass wir dafür kämpfen, dass wir nicht weitere Normen schaffen und die Normen, die wir haben, verstärken, sondern dass wir uns alle bemühen, dass es weniger werden. Das ist eine Frage für alle, die es betrifft, dass man sagt, okay, so können wir nicht weitermachen, sonst blockieren wir uns. Wir können uns nicht damit abfinden, dass im Nachbarland was 20% billiger ist als bei uns. Das geht alles auf die Wirtschaftlichkeit. Und ich meine, Europa hin oder her, Arbeitsplätze bei uns in Köln sind halt eben einfach für uns wertvoller als Arbeitsplätze an anderen Standorten. Und da muss man einfach sagen, einfach weniger Normen. Und dann möchte ich dafür werben, mehr Mut zu haben, dann diese Richtlinien, Vorgaben, Zertifizierung und was alles stärker auszunutzen. Also den Spielraum, den wir haben, den sollten wir uns dann auch einfach dann auch nehmen. Und die Immobilienbranche im Spezifischen, also ich sage mal, die Immobilienbranche hat ja dann immer über die große Krise gesprochen, weil die Zinsen jetzt auf an die 4% gestiegen sind. Aber jetzt kommt das Große. Aber 0,5 85% war auch einfach unnatürlich wenig. Und dass die Immobilienbranche selber auch irgendwo sagt, okay, wir haben wieder Mut und sagen, okay, der Standort Deutschland ist wert zu investieren und sich damit zu beschäftigen, auch wenn die Zinsen jetzt bei 3,5% sind und wahrscheinlich auch bleiben werden. Und dass sie sich auch diesem ganzen Thema Multilevel nochmal offen widmen, weil es halt eben auch eine Chance für uns in Deutschland ist und nicht ausschließlich in der sicheren Variante denken, also in den standardisierten Produkten.
Lieber Peter, ich danke dir für dieses tolle Gespräch. Ich kann auch nur jedem empfehlen, der selbst sich die Gegend anschauen möchte, einfach mal vom Nieler Hafen, da gibt es diese schöne Fußgängerbrücke, die, glaube ich, gerade gesperrt ist, weil da irgendein Schiff gegen gefahren ist, kann man perfekt zu Fuß Richtung Nieler Ei, zu diesen Seen gehen, die da im Norden von Köln sind. Es ist eigentlich eine ganz spannende Gegend.
Ja, das ist ein guter Vorschlag. Danke dir, lieber André.
Das war unser Im-Talk mit Peter Trapp, Geschäftsführer der Fusion Cologne GmbH, über Hafen- und Logistikrevitalisierung am Beispiel des Kölner Areals im Norden der Stadt, zwischen Hafen und Leverkusener Brücke. Insgesamt 550.000 Quadratmeter Fläche sollen hier zu einem lebendigen Industrie- und Logistikareal ausgebaut werden. Wir sprachen unter anderem über die Herausforderungen, die so ein Areal mit sich bringen, warum es eigentlich über 40 Jahre dauern musste, bis die alte Fläche wiederentdeckt wurde, was am Anfang eines solchen Mammutprojekts entscheidend ist und warum die Immobilienbranche aufhören sollte, in standardisierten Produkten zu denken. Vielen Dank fürs Zuhören.